Willkommen bei Bellen, Bocken, Beißen, dem tierärztlichen Podcast rund um die Themen Bewegungsapparat, Schmerzfreiheit und Verhaltensmedizin. Mein Name ist Lisa Leutert, ich bin Tierärztin und seit 15 Jahren in eigener Tierarztpraxis selbstständig in der Schweiz mit den Schwerpunkten Chiropraktik, Akupunktur, Schmerzbehandlung und Verhaltensmedizin. In diesem Podcast geht es darum, Tiere besser zu verstehen und sie durch passende Bewegung, Ernährung und Beschäftigung körperlich und geistig fit zu halten, damit Wohlbefinden nicht dem Zufall überlassen ist. In der heutigen Folge geht es um Chiropraktik, eine wunderbare manuelle Behandlungsform. Ich spreche darüber, was Chiropraktik ist, was Chiropraktik kann und wo die Grenzen sind. Und oftmals werde ich gefragt, was macht denn hier am meisten Sinn? Chiropraktik, Physiotherapie oder Osteopathie? Gerne beleuchte ich das etwas näher. Ich finde das immer eine spannende Frage und ich hoffe, etwas Licht ins Dunkel bringen zu können. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, Chiropraktik ist eine manuelle Behandlungstherapie. Das heißt, die wird vom Therapeuten mit den Händen durchgeführt. Ich persönlich liebe das sehr, weil mit all den Jahren, die man das macht, bei mir jetzt schon über 15, ist es wirklich so, dass die Fingerspitzen mehr Gefühl entwickeln und das ist nichts Esoterisches, das hat einfach was mit Training zu tun. Man schult die Rezeptoren, also diese Empfangsstellen sozusagen für die Sinnesreize und man nimmt ganz, ganz viel wahr. Und das Tolle ist, dass die Hände einerseits Diagnostiktool sind und gleichzeitig auch der Behandlung dienen. Die Chiropraktiker, die haben die Wirbelsäule im Fokus und die einzelnen Gelenke davon. Und es gibt auch in der Chiropraktik noch Unterbehandlungsarten sozusagen, also so Spezialbehandlungen, wo man sich auch mehr auf die inneren Organe beispielsweise bezieht. Aber so der Kern der Chiropraktik ist wirklich die Wirbelsäule. Und man betrachtet da einzelne Gelenke. Wir nehmen uns jetzt mal als Beispiel ein Fingergelenk. Das kann sich jeder vorstellen, wie sich das bewegt. So ein, ja, bei den Tieren würde ich sagen, Zehenspitzengelenk sozusagen. Das sind zwei Knochen miteinander verbunden. Dort hat es Bänder und dort hat es auch eine Gelenkskapsel. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut so verbildlichen. Und das ist ein relativ einfaches Gelenk. Die Hauptbewegung geht in zwei Ebenen und so als Chiropraktiker muss man immer wissen, wie ist denn die Bewegung dieses Gelenkes? Und dann kann ich die vergleichen, zum Beispiel mein Zeigefinger, das zweite Gelenk kann ich vergleichen auf der linken Seite mit der rechten Seite. Und dann sehe ich schon, ist das bei diesem Individuum normal oder habe ich überall eine sehr hohe Beweglichkeit und in dem einen Gelenk nicht? Dann gibt mir das schon einen Hinweis. Und was wir in der Chiropraktik super gerne machen, ist, dass wir das Gelenk auf eine gewisse Vorspannung bringen. Das heißt, wir sind immer noch so in diesem anatomischen normalen Bereich. Und wenn wir in der Vorspannung sind, dann geben wir eine ganz schnelle Bewegung, einen sogenannten Thrust. Und wenn wir das machen, geben wir sehr schnell einen Impuls mit einer kurzen Amplitude, also nur ein kleiner Weg. Und dadurch sind wir super präzise und sehr sanft und extrem exakt. Und dadurch kann der Chiropraktiker mit einem Mini-Impuls so viel bewirken. Und das wäre gute Chiropraktik. Also es ist nicht spektakulär, aber es ist sehr, ja, anatomiebezogen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man möglichst immer nur ein Gelenk zur gleichen Zeit behandeln möchte und nicht einen langen Hebel und einen riesigen Impuls draufsetzen, weil dann sind diese Kräfte überall im Bein. Also beispielsweise, wenn ich den Huf halte und daran ziehe und eigentlich was in der Hüfte machen will, dann sind da ja noch ein paar Gelenke dazwischen. Alleine das Sprung- und Kniegelenk als große Gelenke. Und ich kann nicht sagen, hey, hier die Kräfte bitte nicht walten lassen, nur in der Hüfte. Das ist ziemlich schwierig. Das heißt, umso näher ich an dem jeweiligen Gelenk bin, umso exakter kann ich auf genau eine Gelenkseinheit wirken. Und das ist auch manchmal deutlich komplexer. Ich hatte eben das Beispiel von dem Fingergelenk. Es gibt natürlich auch noch andere Gelenke, die deutlich komplexer sind. Wenn man sich alleine das Knie vorstellt, da haben wir noch die Kniescheibe als sozusagen Umlenkrolle, als Knöchelchen, was dazukommt. Und wir haben den Oberschenkelknochen und unten haben wir Schienbein und Wadenbein. Also da kommen viel mehr Knochen aufeinander. Und noch etwas komplexer ist das beispielsweise in der Brustwirbelsäule. Da hat der Wirbel, sagen wir mal der fünfte Brustwirbel, nicht nur Kontakt zu dem vierten Brustwirbel, also eins nach vorne, und zu dem sechsten, eins nach hinten, sondern der hat auch noch Kontakt mit den Rippen und diese Rippen haben wiederum Kontakt noch mit dem Brustbein. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr komplex und da darf man auch nicht nur immer den einzelnen Wirbel sehen, sondern muss man auch wirklich diesen ganzen Brustkorb sehen und gucken, wie bewegt er sich. Ist das hier an einer Stelle verhockt oder bewegt sich beispielsweise der ganze Brustkorb nicht? Und da wird es wirklich spannend. Und da geht es dann nicht nur um den Bewegungsapparat, sondern auch noch um die ganzen anderen Organsysteme. Und beispielsweise bei den Pferden ist das oftmals so, wenn wir die manuell lösen und die nehmen nachher den Kopf tief, dass die wirklich oftmals tief abpusten und sich auch etwas aus den tiefen Atemwegen löst, weil die wirklich wieder freier atmen können, mehr Lungenvolumen haben und die ganze Bewegung auch besser möglich ist. Und ja, ich liebe diese Behandlungsform sehr. Ich habe wirklich das Gefühl, die wird von Jahr zu Jahr spannender, weil man immer noch mal mehr fühlt und das kann man eigentlich nicht leid werden. Das wird immer feiner, immer präziser und macht wirklich große Freude. Und bei den Tieren bekommen wir immer ein ganz tolles Feedback. Also wenn bei mir behandelt wird, dann denke ich mir so, ja, ich glaube, ist gut, ist, glaube ich, gelöst. Und wenn ich bei dem Pferd was löse, die sagen, jo, habe ich gemerkt, ist gelöst. Die fangen an zu gähnen, an zu schnauben. Die merken das ganz, ganz stark. Die haben als Fluchttiere einen mega schnellen Metabolismus. Die setzen super schnell um und nehmen das sehr, sehr gut wahr. Und das ist wirklich total schön. Und diese Reaktionen wollen wir haben. Ich würde sagen, der Hund, der ist irgendwo sowas zwischen Mensch und Pferd. Also in der Regel kriegen wir auch eine körperliche Reaktion, wie zum Beispiel Gähnen, aber meist nicht ganz so exzessiv wie beim Pferd. Die Pferde sind wirklich schon große Meister im Applaus geben. Ja, und wann macht Chiropraktik Sinn? Am allermeisten natürlich als Prophylaxe. Und das bedeutet, dass es sich lohnt, jedes Tier ein- bis zweimal anzuschauen im Jahr und mal zu gucken, haben wir Veränderungen im Bewegungsablauf? Gibt es leichtgradige Einschränkungen? Der ideale Moment wäre, wenn der Tierbesitzer sagt, ich sehe nichts, es ist noch alles gut. Zum Beispiel das Pferd ist sehr rittig, dem Hund geht's wunderbar, der springt ins Auto, mag die Treppe gut hochlaufen, ist lauffreudig und gut gelaunt. Und wenn wir dann den Hund behandeln und dann sagen die Besitzer, ah, nee, jetzt ist es richtig, richtig gut. Mein Pferd ist viel rittiger. Oder die Leute sagen, hey, mein Hund macht wieder viel mehr Spielaufforderungen. Oder vorher ist er an der und der Stelle ausgewichen, das ist nicht mehr. Dann haben wir eigentlich einen guten Moment erwischt, wo wir eigentlich noch keine klinische Symptomatik haben und dafür gesorgt haben, dass es nicht erst pathologisch wird, dass es nicht erst zu einer Erkrankung wird. Das wäre mir eigentlich immer das Liebste. Und dann, immer dann, wenn es Probleme gibt, also entweder eine Lahmheit, da ist manchmal erstmal der Haustierarzt oder auch der Orthopäde gefragt. Ich erzähle gleich noch was zur Abgrenzung. Aber schlussendlich befasst sich der tierärztliche Chiropraktiker ja auch den ganzen Tag mit solchen Bewegungseinschränkungen. Und von dem her kann man auch immer zum Chiropraktiker gehen. Und dann kann es manchmal sein, dass man weiterverwiesen wird. Was behandle ich denn viel in meinem Alltag? Ich sehe ganz viele Hunde mit einer Hüftdysplasie. Das Thema habe ich ja auch schon öfter angesprochen. Also in einfach gesagt, die Hüfte ist nicht gut angelegt. Also der Oberschenkelkopf ist entweder zu flach oder die Pfanne, in dem der Oberschenkelkopf liegt, ist nicht so schön umrunden, zu flach. Und das kann ganz leicht vorhanden sein. Es kann aber auch sehr hochgradig vorhanden sein, sodass wir kein schönes Kugelgelenk mehr haben, also bis wirklich zu ausgerenkt. Da gibt es verschiedene Grade. So, an diesem Beispiel, was kann die Chiro und was kann sie nicht? Was ich nicht kann, ist die Anatomie verändern. Und wenn wir ein Hüftröntgen machen und wir sehen, dass es Hüftdysplasie, sagen wir mal Grad D, also A wäre frei, B wäre leichtgradig und entsprechend immer schwerer, also es ist schon eine recht schwere Form, dann kann ich nicht die Anatomie verändern und wir machen ein Jahr später ein Röntgenbild und das Röntgenbild sieht besser aus. Das ist nicht realistisch. Aber was ich kann, ist, dass ich dafür sorge, dass sich dieses Gelenk in einem guten Radius bewegt und vor allen Dingen auch die umliegenden Gelenke. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn das Tier angefangen hat, dieses Gelenk zu schonen, ist es ganz wichtig, dass wir dafür sorgen, dass überall eine maximale Gelenksbewegung stattfindet. Also beispielsweise, wenn das Knie schon mitgemacht hat, nur noch einen kleinen Radius des Beines zu machen und wir sorgen wieder für einen größeren Radius, dann ist da oft ein wirklich schönerer und physiologischer Bewegungsablauf, was dafür sorgt, dass die Hüfte wiederum auch besser durchblutet wird. Und mega wichtig ist es auch, gut zu der Wirbelsäule zu schauen, weil ein Hund, der eine Hüftdysplasie hat, ist auch prädisponiert, also stärker gefährdet, beispielsweise eine Spondylose, also einfach gesagt Arthrose in der Wirbelsäule, im Alter auszubilden. Also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir einen Hund haben mit Hüftdysplasie, den regelmäßig zur manuellen Therapie zu bringen, damit man schauen kann, dass wir trotz seiner Erkrankung einen hohen Bewegungsradius erhalten und der Hund eben einen möglichst physiologischen Bewegungsablauf zeigt. Und beim Pferd würde ich sagen, macht es schon auch alleine deswegen Sinn, weil wir dort drauf sitzen. Das geht und wir müssen gewisse Bedingungen erfüllen. Also das Pferd muss tragfähig sein, das muss den Rücken aufspannen können. Und trotzdem ist es eine, ich sag mal, gewisse Belastung, die wir da reinbringen, indem wir da drauf sitzen. Ich kritisiere das nicht, bin selber Reiterin, aber wir müssen dafür sorgen, dass das Pferd eben tragfähig ist. Und an dem Pferd hängen schon wirklich viele Kilos, die nach unten ziehen, durch die schweren Eingeweide. Und deshalb ist es immer so wichtig, dass wir den Rücken aufwölben. Und da schleicht sich das gerne mal ein, dass wir auch da sogenannte Blockaden haben. Wir benutzen das Wort nicht ganz so gerne, weil das oftmals falsch verwendet wird. Es wird oftmals gleichgesetzt mit ausgerenkt. Und ausgerenkt ist es wirklich, wenn ein Knochen ganz woanders steht. Also bone out of place. Wenn wir uns nochmal die Hüfte vorstellen, dann wäre das der Oberschenkelkopf raus aus der Pfanne. Das hat man oftmals bei Autounfällen oder nach Autounfällen, beispielsweise bei der Katze. Das ist bone out of place und das ist ausgerenkt. Das ist eine sogenannte Luxation. Und das höre ich ganz oft. Ja, mein Wirbel war ausgerenkt, mein zweiter Halswirbel. Und dann denkst du, ich wette dagegen. Dann ist es relativ wahrscheinlich, wenn es wirklich eine Luxation ist, dass man wirklich querschnittsgelähmt ist. In der Chiropraktik sprechen wir, jetzt kommt ein schlaues Wort, von vertebralen Subluxationskomplexen. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist es eigentlich gar nicht. Vertebral bedeutet auf die Wirbel bezogen und Subluxation bedeutet, dass wir dort kleine Verschiebungen haben, die aber eben nicht so doll sind, dass bone out of place ist, sondern nur, dass eine Bewegungseinschränkung stattfindet. Und das kann natürlich auch leicht, mittel- und hochgradig stattfinden. Und das ist manchmal so minim, dass man das beispielsweise auf einem Röntgenbild überhaupt nicht wahrnehmen kann. Und ich gucke immer, bewegen sich beispielsweise diese beiden Lendenwirbel gegeneinander, nach oben, unten, aber auch seitlich miteinander. Und wenn dem nicht so ist, dann bringt man eben dieses Gelenk auf Vorspannung, damit man mega exakt dort ist. Und dann bringt man diesen Thrust, den ich eben schon erwähnt habe, da rein. Oder man sagt auch, man macht dort ein Adjustment. Ich habe ja meine Ausbildung auf Englisch gemacht. Dadurch sind die Begriffe so ein bisschen vom Englischen her geprägt. Aber man merkt ja auch immer mehr im deutschsprachigen Raum, dass es viel geläufiger ist. Fast jeder hat einen Chiropraktiker oder einen Osteopathen, wo er hingeht. Und das macht auch ganz, ganz viel Sinn. Wenn wir zum Beispiel einen Hexenschuss haben, ein Lumbago, dann wird ja manchmal gespritzt und manche Leute lassen das behandeln. Ich würde mal raten, im ersten Schritt etwas gegen Schmerzen und Muskelkrampf zu tun. Weil wenn das alles so schmerzhaft ist, dann möchte man da eigentlich niemanden haben, der einen da dran fasst. Und im zweiten Schritt das Ganze manuell anzugehen, also dass man wieder für die Beweglichkeit sorgt. Und ich denke, beides hat absolut seine Berechtigung. Wenn man erst versucht, für mehr Beweglichkeit zu sorgen, kann das sogar mal nach hinten losgehen, dass es mehr wehtut. Und wenn man nicht die Schmerzen bekämpft, dann kann sich das einfach lange rausziehen. Wenn man aber nur die Schmerzen bekämpft, also zum Beispiel nur spritzt oder nur ein Schmerzmittel nimmt, dann ist oftmals die Entzündung und der Schmerz für den Moment abgestellt, aber die Bewegungseinschränkung bleibt da und kommt in einem gewissen Abstand oftmals wieder. Das heißt, das ist wirklich sehr interdisziplinär. Man sollte immer beides benutzen und ich mache das sehr, sehr gerne, dass ich beispielsweise die Hunde erstmal schmerztechnisch abdecke, bevor ich sie mir dann anschaue. Ja, und das heißt, ich habe schon gesagt, was kann Chiropraktik? Wann macht Chiropraktik Sinn? Ich sehe übrigens auch viele Sporthunde und viele ältere Hunde. Also sprich, wenn die ein bisschen mehr belastet sind oder ja, Alter kommt von alleine und bringt gewisse Sachen mit sich, vor allen Dingen auch Bewegungseinschränkungen. Und dann kann es beispielsweise sein, ein Hund, wir sind heute sehr bei der Hüfte, der schon ein Leben lang eine relativ schlechte Hüfte diagnostiziert hat und die Leute haben sich gut gekümmert, den gut gemanagt, gut Muskulatur aufgebaut und dieser Hund wird älter und altersbedingt nimmt die Muskulatur ab, dass die Hüftdysplasie dem Hund dann mehr zu schaffen macht. Und in der Regel, die älteren Hunde sehe ich in kleineren Intervallen, weil die eben oftmals es nicht mehr ganz so gut selber halten können, weil die Muskulatur nicht mehr so stark ist. Und dann gibt es natürlich Grenzen der Chiropraktik. Also was ich damit tue, ist, dass ich den Bewegungsradius erhöhe. Und es gibt Fälle, wo es nicht gefragt ist, dass man mehr Bewegung reinbringt, sondern dass etwas fixiert wird. Zum Beispiel ein Kreuzbandriss am Knie. Den kann ich nicht fixieren. Also da ist ein Band gerissen und 2 bzw. 3 bzw. 4 Knochen bewegen sich übermäßig gegeneinander. Und das kann ich mit Chiropraktik nicht fixieren. Aber wer das kann, das ist ein Chirurg. Also das muss wirklich chirurgisch versorgt werden in der Regel, oder wenn da die Indikation besteht. Und trotzdem macht es Sinn, dass man mit Chiropraktik arbeitet, weil dieses Knie wird am Anfang sehr geschont, das Bein wird nicht mehr bewegt und oftmals hüpfen die Hunde wirklich viel auf 3 Beinen. Und wenn wir die Hunde schnell nach einer OP sehen, kann man wirklich dafür sorgen, zum Beispiel ist das ISG schön frei und beweglich, also das Iliosakralgelenk, das Kreuzdarmbeingelenk, also die Verbindung zwischen der Wirbelsäule und dem Becken, wo die ganze Kraftübertragung stattfindet, vom Hinterbein auf die Wirbelsäule. Und wenn wir einen Kreuzbandriss haben, dann ist die Kraftübertragung meist nicht mehr so perfekt gewesen. Und das heißt, nach einem Kreuzbandriss lohnt es sich, das alles mal zu lösen. Also fixieren können wir nicht, wir können aber lösen. Und die meisten Erkrankungen profitieren davon, wenn man mehr Bewegung reinbringt. Und es gibt ein paar Ausnahmen. Also zum Beispiel ein ganz akuter Bandscheibenvorfall möchte ich auch nicht in diesen Gelenksbereich mehr Bewegung reinbringen. Das ist schmerzhaft, entzündlich, dort findet Druck, Kompression statt. Und da möchte ich nicht für mehr Bewegung sorgen. Das mache ich, wenn in anderen Bereichen. Oder ich nehme mir noch Hilfsmittelchen zur Hilfe. Zum Beispiel, ich akupunktiere oder Laser in dem Bereich oder setze Strom ein und nehme da den Akutschmerz raus. Und natürlich auch die Schulmedizin mit einer multimodalen Schmerzabdeckung. Also, dass ich verschiedene Medikamente gebe. Also, Chiropraktik kann mega viel. Das Schönste ist, wenn man es zur Prophylaxe einsetzt und es gibt gewisse Grenzen und das sind die, wenn nicht mehr Bewegung ins Spiel kommen sollte, sondern eigentlich etwas fixiert werden muss. Das kann ein Chiropraktiker aber auch immer vor Ort entscheiden. Also wenn man als Tierbesitzer nicht sicher ist, kann man sein Tier zeigen und dann wird man beraten oder allenfalls weitergeschickt. Also ich habe zum Beispiel ein super gutes Netzwerk und wenn ich das Gefühl habe, hier ist ein Kreuzband gerissen, dann schicke ich das gerne weiter an einen Chirurgen, an einen Orthopäden. Und dann wird das beispielsweise chirurgisch versorgt und dann sehe ich den Hund nach der OP wieder und löse dort. Ja, und wann sollte man zum Chiropraktiker, wann zum Osteopathen und wann zu einem Physiotherapeuten gehen? Da nehme ich lieber oder am liebsten das Pferd als Beispiel. Beim Pferd ist alles immer sehr, sehr groß. Da kann auch ein Laie sehr viel sehen, was man macht. Beim Hund ist es viel, viel kleiner mit den Bewegungen. Ist manchmal viel schwerer wahrzunehmen. Grundsätzlich würde ich sagen, toll, wenn ihr irgendwo hingeht in die manuelle Therapie und sucht euch jemand Seriöses. Und das ist für mich das aller Wichtigste. Jemand, der eine gute Ausbildung hat, der viele Fälle sieht, der erfahren ist, der sich weiterbildet, der auch mal Supervision bekommt. Und das wäre für mich das wichtigere Ausschlagkriterium als das der einzelnen Behandlungsformen. Dann würde ich Chiropraktik und Osteopathie eher in einen Topf stecken und die Physiotherapie etwas separieren. Die Physiotherapie beinhaltet ganz, ganz viel verschiedene Behandlungstechniken. Das kann einerseits sein aktives Bewegungstraining, also dass der Hund zum Beispiel angeleitet wird, Übungen zu machen, also auf einem Wackelkissen stehen beispielsweise. Dann gibt es Physiotherapeuten, die ganz viele Geräte einsetzen, wie eben Ultraschall, Stoßwelle, Laser. Und manche arbeiten auch relativ viel manuell, zum Teil auch mit Chiropraktik oder Osteopathie. Das heißt, der Begriff Physiotherapie gibt noch nicht hundertprozentig vor, was der Therapeut dort gemacht hat. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, sie waren zu Physio, dann erfrage ich das immer. Und ein Physiotherapeut kann zum Beispiel auch ein Laufband oder Unterwasserlaufband einsetzen. Und ich habe viele, die gehen zur Physio und gehen aufs Laufband, aber deren Physios gucken die Hunde nicht manuell an. Dann sage ich, dann kommt dafür gern zu mir und ich checke die Hunde manuell und für dieses aktive Bewegungstraining gehen sie dann zur Physiotherapie. Ja, Chiropraktik und Osteopathie sind relativ zeitgleich entwickelt worden. Es gibt mega viele Ähnlichkeiten, es gibt Unterschiede in der Technik. Und ich habe mich damals für Chiropraktik entschieden, weil ich die Schule einfach sehr, sehr, sehr gut fand und sehr strukturiert. Und bis heute, es war so eine grandiose Ausbildung, dass ich alles damit immer in Vergleich setze und vieles dagegen abfällt. Obwohl ich eigentlich ursprünglich erst die Osteopathie machen wollte und da fehlte mir bei manchen Ausbildungen etwas der rote Faden. Aber es ist so, umso länger man diese Arbeit macht, umso mehr vermischen sich die Techniken. Ich gehe auch an osteopathische Weiterbildungen und Kongresse. Und ganz oft ist es so, dass dann eine Chiropraktiktechnik als Zusatztechnik bei den Osteopathen vorgestellt wird und umgekehrt eine osteopathische Technik bei den Chiropraktikern. Und wie jemand behandelt, ist auch immer sehr eine Typfrage des Therapeuten. Und ich würde sagen, wenn man mich nebeneinander stellt, neben nochmal zwei Chiros und zwei Osteos, beispielsweise am Pferd, kann man nicht unbedingt unterscheiden, wer macht hier Chiro und wer macht hier Osteo. Und das ist wirklich auch hängt vom eigenen Erfahrungsschatz ab und den Weiterbildungen. Was Chiropraktik eben wirklich auszeichnet, was ich sehr, sehr gerne mag, ist dieses super präzise. Was ich in der Osteopathie extrem schätze, ist, dass ich es zum Teil etwas ganzheitlicher finde, also dass auf die inneren Organe etwas mehr eingegangen wird. Aber wie gesagt, also welche Tools man sich dazu holt, hängt ja vom jeweiligen Therapeuten ab. Was nicht so ein gutes Anzeichen ist, ist, wenn es möglichst spektakulär sein soll, wenn es Show-Effekt haben soll. Man sieht es leider sehr viel im Fernsehen. Auch dieses ständige Geknackse. Wenn ich in die Knie gehe, dann knacken meine Knie. Wir Menschen sind knackige Lebewesen. Da knackt es oftmals. Das werdet ihr beim Hund oder Pferd in der Regel deutlich weniger wahrnehmen. Und so ist es auch beim Behandeln. Und ein Knacken ist nicht gleichzeitig das Indiz für, das hat geholfen. Oder im Umkehrschluss, wenn es nicht knackt, hat es nicht geholfen. Das kann man auf gar keinen Fall sagen. Und wenn ihr Videos im Internet seht, wo es bei jeder Bewegung knackt, auch bei vielen übrigens, wo es gar nicht knacken kann, dann wäre ich sehr skeptisch, dann ist das oftmals Effekthascherei. Wann macht Chiropraktik Sinn? Ich habe ja schon gesagt, im Idealfall natürlich zur Prophylaxe, aber auch zum Behandeln. Und oftmals kommen die Leute ja und haben irgendwie ja schon etwas bemerkt, der Hund läuft nicht so gut. Und ich suche mir immer ein paar Sachen raus, die ich mir nochmal angucke, weil die gute Indikatoren sind. Und die können auch für euch zu Hause schon mal Hinweise geben, wäre es gut, mein Tier mal untersuchen oder vielleicht auch manuell behandeln zu lassen. Also, neben dem, dass ich die Hunde immer auf der Geraden angucke, in so kleinen Bögelchen und im Schritt und im Trab, schaue ich mir auch immer die Treppe an. Ich möchte, dass ein Hund die Treppe folgendermaßen laufen kann, wenn der Hund die Treppe runterläuft, mit jedem Hinterbein eine Stufe, also hinten links, hinten rechts, jeweils eine Stufe und in einem moderaten, normalen Lauftempo. Was ich viel sehe, wenn die Hunde beispielsweise schmerzhaft in der Hinterhand sind, dass sie wie Häschen die Treppe runterhüpfen, also die beiden Hinterbeine gleichzeitig und so tack, tack, tack und gleichzeitig mit hinten links und hinten rechts die Treppen runterhüpfen. Und das geht ziemlich auf die Vorhand und das ist ein Hinweis, dass der Hund ausweicht und gibt uns schon wieder Hinweise. Und Hoch das Gleiche. Ich hätte gerne ein wechselseitiges Treten mit den Beinen. Also immer eine Stufe, eine Pfote. Und wenn die Hunde da mega doll hochrennen und sich auch überhaupt nicht bremsen lassen im Tempo oder davor stehen, lange, lange überlegen und auf einmal richtig losrennen, dann ist das auch immer so ein Zeichen für, hey, der Hund hat keine gute Idee, wie er die Treppe hochkommt und nutzt jetzt mal die Strategie der Schnelligkeit, was keine ganz ideale ist. Und ja, dann schaue ich mir die Hunde, entweder erfrage ich das oder ich schaue es mir noch an. Und dann erfrage ich jeweils noch, wie der Hund denn ins Auto einsteigt und wieder aus. Grundsätzlich hätte ich das super gerne assistiert. Das heißt beispielsweise mit einer Rampe oder getragen oder eine kleine Treppe, whatever. Das kommt natürlich immer darauf an, haben wir hier einen Welpen, haben wir einen ganz alten Hund oder haben wir wirklich einen gut trainierten Junghund, der vital und sportlich ist, der darf natürlich auch so aussteigen. Aber es ist immer eine gute Idee, dass die Hunde das können, also auch, dass die sich helfen lassen, dass sie das von Anfang an lernen. Und ja, dann frage ich immer, wie steigt der Hund ein ins Auto und wieder raus? Und da höre ich ganz oft, ja, der ist früher immer selber reingesprungen, aber jetzt seit einiger Zeit nicht mehr. Sowas kann natürlich ein Hinweis sein auf eine Schwäche in der Hinterhand und ja, passt meist so in dieses Gesamtbild. Also ich würde mal überprüfen, hat der Hund noch Sprungkraft? Mag der irgendwo draufspringen? Und ich sag mal, ein Hund im mittleren Alter, also zwischen 2- und 8-jährig, sollte die Kraft haben, aus dem Stand Meter hochzuspringen. Wenn nicht, sollte man da mal hinschauen. Ja, manchmal merkt man dann, der Hund läuft anders. Zum Beispiel, der schwingt nicht mehr so über den Rücken, der hat eine veränderte Fußfolge oder vielleicht beknabbert sich der Hund auch an den Pfoten oder an den Beinen oder an der Flanke. Das können auch Hinweise sein, dass man den Rücken mal checken sollte. Dann schaue ich mir immer an, wie macht der Hund Sitz und Platz. Ich hätte gerne ein schönes Sitzen und das heißt mit einer geschlossenen Hüfte und quasi auf den Sitzbeinhöckern und nicht hinter den Sitzbeinhöckern. Also wenn die Hunde so nach hinten wegkippen oder bei einer sehr geöffneten Hüfte, dass die so zur Seite wegklappen. Das sieht man bei den Welpen noch oft, die sehr weich sind und die Muskulatur noch nicht so straff ist und alles noch nicht so gut ausgebildet ist. Da sagt man dem auch Puppy-Sitting und es wird bis etwa 12 Monate toleriert. Man sollte nur daran denken, diese Hunde, die werden kaum bis 12 Monate schlecht sitzen und sagen, ah ja, jetzt bin ich ein Jahr alt, jetzt setze ich mich aber gut hin. Also man muss schon immer innerhalb dieses ersten Lebensjahres so ein bisschen schauen, ja, kriegt mein Hund mehr Stabilität, mehr positive Spannung. Und das gleiche im Platz. Ich möchte, dass jeder Hund körperlich in der Lage ist, die Sphinx-Stellung einzunehmen. Also dieses Liegen auf dem Boden, sehr symmetrisch. Und bei meinen Hunden beispielsweise unterscheide ich zwischen Platz und Liegen. Platz ist für mich wirklich mehr so aus dem Sport oder aus dem Gebrauch, dass ich sage, da mach mal Platz, bleib dort, steh wieder auf. Und Liegen ist, ja, schmeißt euch irgendwo hin und jetzt ist hier Pause angesagt. Und dann ist mir auch total egal, wie die liegen, auf dem Rücken, auf der Seite, wie auch immer. Und das unterscheidet natürlich nicht jeder so, aber man kann die Hunde, die beispielsweise keine Kommandounterscheidung haben, natürlich auch schon mal in diese Position locken. Und es gibt Hunde, die körperlich einfach gar nicht dazu in der Lage sind, die direkt zu einer Seite umkippen. Auch da würde ich immer mal hingucken, warum kann der Hund es nicht? Ist es vielleicht auftrainierbar? Und wenn nicht auftrainierbar, benötigt der Hund vielleicht eben eine Behandlung. Ja, Aggression kann auch so ein Thema sein, wenn ein sehr freundlicher Hund auf einmal Aggressionsverhalten zeigt, wo es früher nicht da war. Also sagen wir mal so, der in die Jahre kommende Hund mit 7-, 8-, 9-jährig, der eigentlich immer relativ brav an anderen Hunden vorbeigelaufen ist, vielleicht schon immer eher auf der sensiblen Seite. Und auf einmal wird er richtig zum Leinenpöbler und deutlich gestresster, wenn andere Hunde sich ihm annähern. Sowas kann auch ein Anzeichen sein, dass der Hund Schmerzen hat, gerne mal im hinteren Rücken, so Lendenwirbelsäule, Lumbosakral in dem Bereich. Und dass der Hund sagt, hey, wenn mir jemand zu nahe kommt, dann tut es mir richtig weh. Also sagt er schon vorher, mir kommt niemand zu nahe. So Angriff als beste Verteidigung. Und wenn ich Hunde habe, die hier stehen und eine wirklich verkrampfte Muskulatur haben in dem Bereich, schmerzhaft sind, erfrage ich, dann ja, hat sich das Verhalten verändert und das ist wirklich oftmals so der Fall. Was können wir noch für Verhaltensweisen haben, dass man den Hinweis hat, der Hund braucht eine manuelle Therapie. Das ist wirklich ganz, ganz verschieden. Aber es kann auch sowas sein, wie der Hund möchte nicht mehr sitzen, der möchte nicht mehr Platz machen, nimmt gewisse Positionen nicht mehr ein, die Übungen nicht erfolgreich sind oder wir sehen folgende Symptome, dann sollte ich den Hund öfter sehen. Also so eine Einordnung könnt ihr auch beim manuellen Therapeuten bekommen. Und ich finde, das ist immer ganz schön, wenn die Leute wissen, worauf sie achten sollen und gut trainieren können. Und es gibt ja wirklich ganz verschiedene Typen, also beispielsweise so ganz hyperbewegliche, so richtige Gummitiere, die brauchen dann andere Übungen als beispielsweise so Steiftiere, die wirklich ganz, ganz fest sind, aber dafür stabiler. Und da könnt ihr euch wirklich von eurem Therapeuten unterstützen lassen. Und ich finde es halt immer mega schön, wenn die Besitzer viele unaufwendige Übungen im Alltag machen können, die dann wirklich über ein Hundeleben auch gemacht werden und nicht einmalig eine Woche hart trainieren und dann nie wieder, sondern wirklich dranbleiben und dafür sorgen, dass der Hund sich physiologisch und vor allen Dingen schmerzfrei bewegt. Und dann sind wir wieder bei einem Hund oder einem Tier, das sich im Wohlbefinden befindet. Checkt also mal diese Punkte bei eurem Hund und wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt gerne in den Kommentaren. Übrigens würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet und wenn ihr ihn nicht ganz doof findet, gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Das würde riesig helfen. Ganz, ganz herzlichen Dank und eine gute Zeit.